beide nur eins. Und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Skandal! Servus, willkommen zum Gegenpressing-Podcast und ein herzliches Willkommen zurück aus der Sommerpause. Hi Jonas.
Hallo Sascha.
Na, wie ist es? Sommerpause vorbei? Sommer auf jeden Fall ist vorbei.
Sommer ist vorbei. Sommerpause fußballtechnisch noch nicht. Bin gerade eher im Tour de France-Fieber.
Ach echt, schaust du das?
Ja.
Ich krieg immer von der Sportschau kriege ich immer Push-Nachrichten, aber es ist immer die erste, die ich wegklick. Ich kenne auch niemanden mehr.
Ah, klar, doch, da kennt man noch welche. Also, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt.
Ja, also wer mir tatsächlich noch was sagt, ist dieser Alaphilippe oder so. Da sagt mir noch was. Aber wer ist denn so wenn wir jetzt mal in Gegenpressing-Kategorien denken, wer ist denn da noch so dabei, der interessant wäre?
Der interessant wäre, wer schon länger dabei ist. Na, Thibaut Pinot auf jeden Fall.
Ja.
Den kennt man.
Ist auch so leicht bahnhofig bei mir.
Romain Bardet.
Nie gehört.
Kennt man noch. Und natürlich Peter Sagan.
Den kenne ich tatsächlich noch. Ich vielleicht.
Und aus deutscher Sicht noch Roger Kluge.
In meinem Leben noch nicht gehört.
Ja.
Aber ich mache mal so drei, vier von so Älteren, die ich noch kenne. Und du kannst ja einfach ja, nein, ob die dabei sind oder vielleicht überhaupt noch fahren. Was ist mit Ivan Basso?
Ich glaube, der fährt nicht mehr. Also auf jeden Fall nicht dabei.
Was ist denn mit dem Ausreisekönig Jens Vogt?
Der ist jetzt Eurosport-Experte.
Ah, immerhin. Was ist denn mit... Ja, das war es ja schon.
Ja, Mensch.
Mensch, das war es ja schon. Also, falls ihr jetzt noch dran seid, dann auch ein herzliches Willkommen zurück an euch. Ein herzliches Willkommen zurück an meinsportpodcast.de und an alle, denen jetzt wieder auffällt, wie geil wir doch eigentlich sind und wie toll unser Podcast ist. Ihr dürft uns gerne auch mal auf Apple Podcasts bewerten, da freuen wir uns immer sehr. Jonas, du hast die Sommerpause, oder ja, eigentlich dann keine Sommerpause mehr, aber du hast mir erzählt, dass du ja jetzt zum Autogrammjäger geworden bist.
Absolut. Jetzt vor 2 oder 3 Wochen, müsste schon her sein, endlich mal wieder Sportplatzluft geschnuppert. Ein Verein hier vor den Toren von Hannover hat die zweiten Mannschaften aus Wolfsburg und von meinem BVB hierher geholt.
Ah, hergeholt vor allem. Es ist wirklich wie die hergeholt. Harlem Globetrotters, wenn der BVB 2 kommt.
Wenn der Zirkus in die Stadt kommt. Ja.
Er spielt da, hat der Dings gespielt, der Mukoko, oder ist er nur noch bei den Profis?
Der war noch mit den Profis irgendwie im Trainingslager oder so. Der war leider nicht dabei. Haben wir ja drauf gehofft.
Und wer war so, den man kennt?
Den man kennt.
Also, oder anders gefragt, von welche Superstars zieren jetzt dein Trikot?
Ja, unter anderem Wanner. Wird heiß gehandelt.
Mhm.
Bei uns aus der Jugend hochgekommen.
Und vielleicht auch Jaden Kortzinitz?
Jaden Kortzinitz war noch nicht dabei.
Also wie alt ist er jetzt? 17?
16, boah, 17? Ich glaube, der müsste jetzt quasi in die A-Jugend kommen.
Weiß ich auch nicht mehr.
So vom Alter her.
Müsste man nochmal nachprüfen, ob Bernd Kortzinitz denn immer noch Torwarttrainer ist.
Bestimmt. Das, steht im Vertrag drin.
Muss eigentlich.
Wenn ihr meinen Sohn haben wollt.
Mich als Torwarttrainer vor allem.
Ja. Ja, vielleicht hat er auch gefragt, wo habt ihr noch Bedarf? Ja, gut, Torwarttrainer. Ja, nee, super, mach ich.
Ja, ist wahrscheinlich nichts für dich jetzt, Bernd. Doch, mach ich.
Klar.
Kann ich. Aber nee, früher.
Ist bei der U17.
Ah, okay. Ja, dann ja, könnte er sogar schon 17 sein, ja, aber 16, 17 passt ja dann. Dann ist es ja auch nicht mehr weit. Also ich sag mal, wenn der nächste BVB-Trainer dann kommt, weil das ja nicht mehr so lang dauern wird, der kann dann wahrscheinlich schon auf Jaden bauen.
Ja, 16 ist er.
Hat er eine Wikipedia-Seite oder wie hast du das so schnell jetzt drauf?
Transfermarkt.de. Ja. Nee, 15 ist er.
Oh, siehst du mal.
Ja.
Siehst du mal mit 15?
Naja, wenn jetzt, ab 16 darf man ja jetzt, ne, nach dieser Änderung.
Dann ist er eigentlich also, schon für nächste Saison, na doch, nächste Saison.
Er hat im Januar Geburtstag.
Oh, ist wichtig. Ja, im Januar Geburtstag haben im Profisport, ist immer wichtig. Hast du immer Vorteile.
Da kann er dann im nächsten Wintertrainingslager sich schon empfehlen.
Wenn man dann wieder nach Katar darf oder sonst. Ah, nee, ihr geht ja immer nach, nee, im Sommer geht er in die Schweiz, gerne nach Bad Ragaz. War der da jetzt auch?
Ja. Und im Winter würde ich mir mal wieder sowas ganz Klassisches wünschen. So Alanya war ja immer, ne, oder Belek.
Belek, und wo sind sie immer in der Türkei? Ist es Belek?
Das ist Belek.
Wo der Efes Pilsen Cup?
Ja.
Okay. Oh, Marbella auch immer früher gern genommen?
Ja, Marbella.
Ah, weiß gar nicht, was gibt es denn sonst für klassische Wintertrainingsorte? Ja, so Marbella. Hab ja auch schon Geschichten gehört, du. War einer, den ich kannte, der war dort immer mit dem, also der Tennis gespielt, so, ja, weiß jetzt nicht, ob semi-professionell schon so hochgegriffen gewesen wäre, aber der hat auf jeden Fall dort auch immer so eine Art Trainingstage gehabt und da war mal Bayer Leverkusen oder war es noch Nürnberg, da bin ich nicht ganz sicher, auf jeden Fall Stefan Kießling war da und der hat da wohl ordentlich auch mal, ja, mit weiblichem Besuch nicht gegeizt, sagen wir mal so.
Ja, gut, was sollst du auch sonst machen, ne?
Was willst du sonst machen? Ist ja schlechtes Wetter, kannst nicht baden,
eben.
Es ist schwierig.
Eben.
Aber Kießling auf jeden Fall war da wohl immer gut unterwegs. Ja, was hast du sonst fußballtechnisch, wir haben jetzt tatsächlich eine Weile nicht aufgenommen, was hast du denn sonst fußballtechnisch erlebt?
Ja, Champions League so ein bisschen verfolgt, herzlichen Glückwunsch noch.
Oh, danke, ja.
Zum Sieg. Ja, Champions League ein bisschen verfolgt. Ich fand dieses Turnier gar nicht so schlecht tatsächlich, muss ich sagen.
Ja,
mit diesem nur einem Spiel und dann so im K.O.-System quasi, fand ich eigentlich ganz gut. Und sonst tatsächlich mal so ein bisschen eine Auszeit genommen vom Fußball.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, diese ganze Champions League-Geschichte, das hat mich irgendwie so, das hat mich irgendwie auf den falschen Fuß erwischt. Also irgendwie habe ich, also weißt du, so gefühlt ist es ja gelernt, also es ist ja gelernt, dass zu dem Zeitpunkt einfach die Saison um ist. Das ist irgendwie, also weiß ich, ob mein Körper da schon einfach den Biorhythmus, den Fußball-Biorhythmus einfach so angenommen hat und dann, also irgendwie war es im Fußball-Jetlag. Also ich habe das schon alles wahrgenommen, aber war schwierig. Auch, aber grundsätzlich das Turnier an sich, die Durchführung so, alles tipptopp, fand ich auch in Ordnung, kann man auf jeden Fall machen. Aber ja, so emotional drin, muss ich sagen, war ich nie richtig. Ich habe auch das Finale tatsächlich erste Halbzeit auf der Autobahn. Am Anfang habe ich gedacht, so, ja, weiß nicht, vielleicht juckt es mich ja dann doch nicht so, aber es hat mich dann schon gejuckt, muss ich sagen. Und war dann aber auf der Autobahn irgendwo zwischen Hannover und Kassel und habe dann.
Also im schönsten Teil Deutschlands?
Nee, ich war zwischen Hannover und Kassel und habe dann.
Ja,
und habe dann einfach mal noch den Sportschau-Audio-Stream angemacht mit Edgar Endres.
Oh, gut, das ist natürlich
Edgar
dann.
Edgar Endres.
Na klar, kenne ich Edgar Endres. Ich als langjähriger, aktiver Hörer der ARD-Konferenz im Radio.
Also.
Kenne Edgar Endres.
Ich kannte Edgar Endres auch. Ich wäre niemals auf den Namen gekommen, als der dann immer wieder wurde dann gesagt, und jetzt wieder zurück zu Dingsbums und Edgar Endres. Natürlich kennt man ihn und man kennt die Stimme. Es ist wirklich, ja. es war schon in gewisser Weise großartig. Vom Beifahrersitz kam dann immer so ein, was redet der denn da immer? Aber trotzdem mit Faszination. Also das war trotzdem, ich glaube, kam trotzdem auch da gut an. Und es war schon, also ich hätte es natürlich lieber live im Fernsehen gesehen mit Bild. Aber ich sag mal, Edgar Endres war schon ein sehr guter Kompromiss. Und ich habe wirklich vergessen, also ihn sowieso vergessen, dass es ihn gibt. Und ich habe mich tatsächlich auch gefragt, weißt du, ob, also was der sonst macht? Ist es, macht der nur Sport oder wie ist es bei dir? Weil, also Radio geht ja immer mehr zurück und ich habe mich dann so gefragt, ja, was macht der denn? Also was, der wird ja irgendwo angestellt sein. Was macht der sonst?
Ich denke mal, der ist, also ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich denke mal, der ist bei, also logischerweise bei einem von den ARD-Sendern angestellt, ich glaube beim Bayerischen Rundfunk oder so, ne? Ich glaube, der kommt aus Bayern und der wird wahrscheinlich so bei Olympia oder bei so Leichtathletik-Weltmeisterschaften oder so da halt in der Sportredaktion wahrscheinlich mitarbeiten, ne? Und auch Sachen kommentieren, da wo die viele.
Also es kann eigentlich nur so Sportredakteur sein oder halt wirklich, ja, so als, also dass der als freier Journalist da vielleicht auch angestellt ist oder sowas. Es ist, also wirklich, es war ganz großartig. Okay. Und
okay, also er ist tatsächlich vom Bayerischen Rundfunk. Edgar, und die Vorstellungstext auf der Seite vom Bayerischen Rundfunk. Edgar Entriss war schon als Kind begeistert von Fußballkommentatoren im Radio. Gerd Rubenbauer und Werner Hansch waren die Idole seiner Jugend. Der Weg zum passionierten Sportreporter fand er 1987 durch die Uni-Pinnwand.
Ja. Aber, hä, wie alt ist der denn? Ich hab gedacht, der wäre 60.
Steht hier nicht.
Also, okay.
Ja doch, 62 geboren.
62, hilf mir. Also ist er doch, 58.
40, 50, ja.
Ah, okay, gut. Aber okay, aber wie ist dann die Helden seiner Jugend? Also mein Held der Jugend war ja Werner Hansch.
Ja.
Ja, jedenfalls wirklich großartig und hat mir großen Spaß gemacht und mir noch mal wieder gezeigt, dass es dann doch, also nicht als 1A, aber zumindest als 1B-Variante ist es wirklich herrlich. Also Edgar Andres, der uns sicherlich, der sicherlich ein treuer Hörer ist. Viele Grüße an dich. Hast du toll gemacht.
Sein erstes Spiel, was er für den Bayerischen Rundfunk kommentiert hat, war eins der Aufstiegsspiele von Schweinfurt in die zweite Liga mit Trainerguru Werner Lorand.
Ah, was? Werner Lorand war bei Schweinfurt?
Anscheinend.
Naja. Ja,
schön. Edgar Entriss, super.
Super. Ja, ich habe tatsächlich sonst in meinem Urlaub, hat sich das ja bei mir in den letzten Jahren so ein bisschen eingebürgert und ist auch so von allen Mitreisenden immer schon stillschweigend akzeptiert und vorausgesetzt, dass ich immer, egal wo wir hinfahren, immer schaue, was es da so für schöne Stadien gibt und da mal vorbei schwirre. Und dieses Mal, weil ich an der Ostsee war, war ich tatsächlich beim Stadion an der Lohmühle vom VfB Lübeck, die ja jetzt wieder zurück aufgestiegen sind in den Profifußball, in die dritte Liga. Und da wurde auch eifrig umgebaut, als ich dort war. Ja, und normalerweise, also in der Regel sind ja die Stadien immer zu, je höher die Mannschaft spielt, der das Stadion gehört oder die in dem Stadion spielt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch zu ist. Da war das aber nicht so. Wie gesagt, die haben umgebaut und dann war auch so, ja, ich würde mal sagen, an einer Ecke des Spielfelds war dann auch so offen. Ich laufe dann so rum und dann schau mal, wie es von außen so schön aussieht und meistens sieht man auch gut rein. Und da war aber so ein Tor offen und man hat von dem offenen Tor aus, von außen, direkt aufs Spielfeld gesehen. Und dann standen da so zwei so Männer, haben sich so, ja, eher in lockerer Pose irgendwo angelehnt, unterhalten, mit so einem Sitzrasenmäher und so. Und dann bin ich da so zwei Schritte rein und habe einfach mal nur so gerufen, ob ich kurz rein dürfte und ein paar Fotos machen. Und dann haben die so ein bisschen irritiert geguckt und habe ich nur gesagt, ich bin auch gleich wieder weg. Und dann hat der eine so norddeutsch freundlich geantwortet, nö, machen wir eigentlich nicht. Und dann habe ich gesagt, ey, ich brauche wirklich nicht lange, ich will nichts Böses, wir einfach nur kurz interessieren, da so rein und dann gucken. Und dann hat er sich so umgeguckt, ob jetzt irgendjemand, der ihm dafür was Böses wollen würde, ob da sonst jemand um den Weg ist, war aber wohl niemand da. Und dann sagt er, ja, mach halt, komm. Und dann durfte ich rein und stand ich auf dem Rasen an der Lohmühle. War dann sehr nett. Und dann so Fotos gemacht und ich glaube, er wollte dann noch nur noch einmal zeigen, dass er ja trotzdem jetzt gerade hier der Chef ist. Und dann bin ich so also keine Ahnung, also wirklich, ich stand auf dem Rasen, das war ihm egal, aber dann bin ich irgendwie so Richtung Ecke und dann meinte er so, nee, da nicht. musste ich da wieder weg. Ja, und dann, ja, war nett, bin ich dann wieder raus und dann bin ich noch einmal ums Stadion rum und bin dann, das müsste die Stehplatzkurve von den Lübecker Fans sein, hinterm Tor. Da waren dann lauter, also da war dann alles dahinter irgendwie offen, weil da lauter Laster reingefahren sind und da irgendwie umgebaut haben. Dann bin ich einfach dazwischen durch und dann stand ich auf einmal in der Kurve von den Lübeckern und habe dann so runtergeguckt und dann in dem Moment habe ich die zwei Typen wieder gesehen, weil die ja so quasi am anderen Ende des Feldes noch standen. Habe ich wieder gesehen, habe ich kurz gewunken und dann bin ich aber auch schnell gegangen, weil ich gedacht habe, das ist jetzt vielleicht nicht so. Ja, das war auf jeden Fall sehr nett.
Ja, schön. So ein schönes Stadion, ich war da auch schon mal.
Es ist, also alle Lübecker Fans oder Sympathisanten, völlig wertfrei, es ist total abgefuckt, aber das macht es irgendwie schon aus. Also es ist schon eine gute Bruchbude, muss ich sagen.
Ja, aber halt noch so richtig schön alt.
Ja, ich habe mir dann tatsächlich auch mal Bilder angeschaut. Ich glaube, das war bis vor ein paar Jahren war das größte Stadion da oben. Und Kiel ist jetzt, glaube ich, größer, weil die ausgebaut haben und die Lohmühle irgendwann verkleinert werden musste. Ich glaube auch aus baulichen Gründen. Ich habe dann mal ein Bild gesehen, wie es aussah, als, ich glaube, St. Pauli hier gespielt hat. Also hier, dort. Und dann gibt es so ein Bild so von einer Ecke, so aus der Höhe raus, aufs Stadion raus. Und da ist es schon brechend voll. Also es gehen schon ordentlich Leute rein. Ich glaube, irgendwas um die 10.000. Ja, also wirklich sehr alt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was sie jetzt daran machen. Also, oder was sie machen müssen, wenn sie jetzt wieder in der dritten Liga spielen. Aber
ja, wahrscheinlich irgendwie für Fernsehgedöns Platz schaffen.
Ja.
Die Liga wird jetzt auch von der Telekom komplett übertragen und von den dritten Sendern halt, ne?
Also die Sparkasse hat natürlich auch VIP-Lounges oben. Die halt wirklich, klar. Also ich meine, die sehen in so gut wie jedem Stadion, wo man die nachträglich eingebaut hat, sehen die ein bisschen schräg aus.
Ja.
Also ich meine, weißt du, sowas wie Allianz Arena oder so, da wurde von vornherein, wurde das mit konzipiert, aber bei so ja, älteren Stadien ja nicht. Aber da, diese roten Sparkassen-Lounges, die sehen sowas von wie so kleine UFOs aus, die da oben drin hängen. Das ist schon kurios. Ja, das war meine Sommerpause fußballerisch. Edgar Endres und die Lohmühle.
Nicht die schlechteste.
Nicht die schlechteste. Dann wollte ich dir was fragen. Wenn wir gerade beim BVB 2 waren, dann müsstest du eigentlich auch einen kommenden Star am Fußball, zumindest am Sporthimmel gesehen haben. Hat da ein gewisser Miguel Max Schmeling mitgespielt?
Ja, hat er. Und wir haben uns, als er vor dem Spiel in professioneller Art und Weise der Stadionsprecher die Mannschaftsaufstellung verkündet haben, haben wir wirklich gedacht, wir haben uns verhört.
Nein.
Als er so vorgestellt wurde und haben es auch gleich gegoogelt. Und ja, ist mein neuer Lieblingsspieler.
Obwohl er in Gelsenkirchen geboren wurde?
Ja, aber der Name macht's wett.
Er heißt Max Schmeling.
Ja, richtig gut.
Ich habe tatsächlich auch gleich recherchiert, ob er irgendwie, aber es, also ich glaube, er ist nicht verwandt oder verschwägert mit dem Boxhelden, naja, Max Schmeling.
Das haben wir natürlich auch gleich versucht rauszufinden.
Also ich glaube tatsächlich nicht. Hat er dann eine Bude gemacht?
Nee.
Hat er gezeigt, dass
er... ist ja Außenverteidiger, glaube ich. Spielt er ja.
Ah, hat er gezeigt, dass Lucien bald auf ihn zählen kann?
Ja.
Sehr gut.
Ich denke, er wird jetzt bald befördert. Profikader. Emre Can geht dann runter. Und Miguel Max geht hoch.
Miguel, also... Auch den Namen Miguel, also M-I-G-E-L. Ich habe den Namen noch nie, nicht mal Miguel oder so. Oder vielleicht spricht man es Miguel aus, aber Miguel Max Schmeling. Ja.
Und, na gut, ich meine, wenn du Schmeling mit Nachname heißt und ein Junge bist, klar, dann muss irgendwo der Name Max untergebracht werden.
Ich glaube, alle Jungs, die Schmeling mit Nachnamen heißen, haben den Vornamen Max bekommen. Geht ja gar nicht anders.
Ja. Nee. Ich glaube, du kriegst es anders auch nicht durch, wenn du dann zum Einwohnermeldeamt gehst und die Geburt meldest und dann sagen würdest, ja, ich möchte hier meinen Sohn Peter Schmeling. Geht nicht.
Geht nicht durch, es ist schwierig. Gibt es auch Gesetze, an die wir uns auch halten müssen, sind mir die Hände gebunden.
Ja, eben.
Aber wo wir schon bei Sportlern mit geilen Namen sind, in den USA, habe ich zufällig gesehen, gibt es einen, ich glaube, College ist der, der heißt tatsächlich Slam Dunkley. Und was macht er für eine Sportart?
Spielt aber Lacrosse.
Nee,
spielt aber
Lacrosse. Er rudert. Ich hab gedacht, das geht nicht. Er heißt wirklich Slam Dunkley. Und ganz ehrlich, okay, bei dem Namen
Dunkley. Da muss er halt Basketball spielen eigentlich.
Ja, aber auch, also das ist ja wirklich auch was, da kann mir ja von dem Elternteil niemand erzählen, ja, haben wir uns jetzt nichts bei gedacht. Der Großonkel hieß auch schon Slam.
Haben uns Bücher angeguckt und den Vornamen Slam fanden wir so schön.
Beliebteste Vornamen in Alabama 2018, Slam.
Ja.
Also wirklich großartig.
Überragend.
So. Hast du noch was aus der Winterpause, aus der Sommerpause?
Ja, wir sind noch was schuldig.
Oh, was sind wir schuldig?
Die Auflösung unseres Tippspiels.
Welches
wir
Tippspiel?
Ja, hast du ja vermutlich auch schon vergessen, dachte ich mir. Es wäre gut, wenn ich es mal vergessen hätte. Wir haben ja vor ewigen Folgen die Bundesliga-Abschlusstabelle getippt.
So, nämlich. Da wollte ich noch drauf, da wollte ich noch drauf, da wäre ich, das hätte ich noch dran gedacht.
Und haben ja gesagt, für jede Übereinstimmung kriegt derjenige einen Punkt und der Verlierer muss sich, also ich in einem Bayern-Trikot und wenn du verlierst, du in einem Dortmund-Trikot ablichten und wird bei uns auf Social Media veröffentlicht.
Ja, daran erinnere ich mich tatsächlich.
Mhm.
Und erzähl mal weiter. Ich will es aus deinem Mund hören.
Das war's schon. Es gibt ein Endergebnis. Ich habe es ausgewertet. Es ist 3-1 ausgegangen. Also
doch so hoch.
Schon eigentlich auch richtig schlecht.
Also wie war es nochmal? Wir haben, die Tabelle durchgetippt. War das vor der Saison schon?
Das war, glaube ich, am Anfang der Saison. Ich glaube, da ging sie schon los, aber relativ am Anfang.
Und wir haben jeder die Tabelle getippt und muss direkt Übereinstimmung. Nicht mit Plus, Minus, sondern wirklich direkt Übereinstimmung.
Nee, direkte Übereinstimmung. Okay. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du hast 3-1 gewonnen.
Ah, du Kino! Ja.
Willst du deine Übereinstimmung wissen?
Sehr gerne.
Also Bayern und Dortmund hast du an 1 und 2 getippt und du hast Hoffenheim auf Platz 7 getippt.
Ja, da war mich eigentlich am sichersten auch.
Ja.
Auch nach dem Saisonverlauf, glaube ich.
Ja. Und meine Übereinstimmung war Paderborn als letzter.
Finde ich aber, jetzt wo du sagst, ja, aber ich habe nämlich direkt gedacht, ja, wenn ich Bayern-Dortmund habe, was hast du denn dann? Aber du hast, glaube ich, Dortmund-Bayern gemacht.
Genau, ja. Ist andersrum.
Ja, du hast natürlich den Flick-Effekt nicht einberechnet.
Ist richtig. Das muss ich mir auch ankreiden.
Jetzt müssen wir natürlich schauen, wie wir das am besten machen. Hast du irgendwo um dich rum jemanden, wo du da vielleicht mal...
Nee, aber in nicht allzu ferner Zukunft sehen wir uns, ja? Dann müsstest du präpariert sein.
Ja, also ohne dir zu nahe zu treten zu wollen, ich weiß nicht, welches Trikot von mir dir passt.
Ja, sonst halte ich so vor, das ist ja wie angezogen.
Oder?
Das kriegt man schon hin.
Ja, ich hab noch eine bessere Idee. Du könntest doch einfach mal in ein Sportgeschäft deiner Wahl, wenn du irgendwann mal Umweg bist mit jemand, kannst du
ja... Das könnte ich tatsächlich mal machen, ja.
Weil das ist, glaube ich, einfacher. Lass doch so machen.
Ja, dann machen wir das so. Dann mache ich das nächste Woche.
Und dann kannst du da mal dich ablichten. Oh, das wird schön. Jonas, das wird schön. Das ist einfach eine Genugtuung. Und ich sag mal so, passend dazu. Oh Gott, herrlich. Wie viel Bilder ich dich von dir dann schon habe in Fremden. Oh, herrlich.
Und ich möchte aber ankündigen, dass
vor allem in den zwei Farben.
Ich möchte ankündigen, dass ich natürlich eine Revanche haben will.
Na, bin ich nicht für zu haben.
Wetteinsatz bleibt gleich. In der nächsten Sendung tippen wir die Abschlusstabelle der neuen Saison.
Okay, können wir gerne machen. Vielleicht finden wir auch einen Wetteinsatz, der ähnlich unangenehm ist, aber nicht genau das gleiche. Vielleicht finden wir da noch was.
Ja, können wir noch mal nachdenken drüber. Ja.
Also ich überlege vielleicht lieber du, weil man am Ende... Ja, ich habe, apropos, wir sind noch was schuldig. Wir waren eigentlich weniger was schuldig als einer unserer treuesten Hörer der ersten Stunde, nämlich Concola, herzliche Grüße. Und zwar hat er uns mal kontaktiert, ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war, schon einige Zeit her, da ging es mal um Trainer. Da habe ich ein bisschen abgehatet über Florian Kohfeldt.
Ja, das ist auch noch gar nicht so lange her.
Also nicht so lange. Und da, du hast meine Meinung da ja irgendwie so gar nicht geteilt, sondern eher so das Gegenteil.
Ja.
Und aber dann wurde mir von unserer Community dann doch auch gut zugesprochen und auch Verständnis geäußert, dass er schon einfach nervt. Und daraufhin haben wir vereinbart, dass uns Concola doch einfach mal seine Lieblings- und seine Hasstrainer zusammenstellt. In einer schönen Liste und die uns mal zukommen lässt. Ich weiß nicht, hast du es gesehen?
Ich habe es gesehen, ja.
Vielleicht, wir können die einfach mal durchgehen und dann können wir Verständnis oder Unverständnis äußern über die Trainer. Wir können ja die mal mit den, sagen wir mal, Lieblingstrainern anfangen, das ist vielleicht weniger kontrovers. Also auf Platz 10 hat Concola Norbert Meyer.
Ja.
Kann man lassen. Ja. Dann kommt auf Platz 9 der schöne Bruno.
Mhm.
Dann kommt.
Auch in Ordnung.
Auch in Ordnung. Dann kommt auf Platz 8 José Mourinho. Da wird es dann schon eher kontrovers.
Schwierig.
Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, aus welchem Gesichtspunkt. Also, wenn man wirklich Sympathie, habe ich ja kein Verständnis. Wenn es aber darum geht, also so, wie soll ich sagen, dass es ja geil ist, dass es so einen gibt, dann bin ich dabei.
Ja.
Aber das ist, glaube ich, ja dann nicht der Sinn von Top- und Flop-Trainern, die man so zusammenstellt. Von daher, völliges Unverständnis. Concola, sorry, keine Ahnung.
Bedarf noch mal einer Erklärung auf jeden Fall.
Ja, wir hätten ihn vielleicht dazu holen müssen. Vielleicht, ja. Kannst uns ansonsten gerne eine Sprachnachricht zukommen lassen, dann können wir die im Nachhinein einbauen. Du sollst die Chance haben, dich zu rechtfertigen. Platz 7, Thomas Doll.
Okay.
Platz 6, Jürgen Klopp.
Zu nicht okay. Eingestuft. Ist viel zu weit hinten eingestuft.
Ja. Jetzt wird es auch kontrovers. Platz 5, sein Lieblingstrainer Christoph Daum. Also kann ich nicht mal im Spaß mitgehen?
Nee, ich auch nicht. Das ist aufs Ende. Einfach auch ein unsympathischer Mensch.
Irgendwie schon, oder? Also, wie gesagt, da wäre ich zum Beispiel, anders als bei José Mourinho, würde ich da auch sagen, da ist es mir wirklich egal, ob es ihn gibt.
Der hat auch so eine Sektenführer-Mentalität.
Voll, also so einfach ein unangenehmer Mensch.
Ja, richtig unangenehm.
Also, der gibt dir nichts, außer Gesprächsstoff, aber ja.
Ja.
Platz 4, Christian Streich.
Finde ich auch okay.
Ja, wobei ich da, glaube ich, auch verstehen kann, ich glaube, der ist in den letzten ein, zwei Jahren, ist es so ein bisschen gekippt hin zu ernervt. Also in der Öffentlichkeit.
Finde ich gar nicht. Also find's bei mir zumindest nicht. Ja, ich kann, finde ich tatsächlich nicht.
Okay, bei dir, aber ich meine jetzt so in der öffentlichen Wahrnehmung.
Ja, allgemein mag das sein, aber ich finde den nach wie vor eine schöne Abwechslung zu den typischen Bundesliga-Trainern, die alle das Gleiche sagen, wie die Spieler halt auch, ne? Nichts mehr Kontroverses und möglichst so bla bla bla. Und da finde ich ihn eine angenehme Abwechslung. Und ich nehme ihm auch ab, dass er so ist, wie er sich da gibt.
Das tue ich auch. Das Einzige, was ich ihm, also ich finde ihn auch, also jetzt mal, das, seine ganze, ich sag mal so, seine ganze politische Einstellung, da brauchen wir jetzt ja eh nicht diskutieren und es ist auch gut, dass er sowas immer aufbringt und auch wichtig. Das Einzige, was mich wirklich an ihm stört, ist dieses, ach, dieses, es sind immer die anderen schuld. Das hat er, finde ich, sehr, sehr ausgeprägt. Das ist das Einzige, was mich wirklich stört an ihm. Also es ist immer der Schiri ja, schuld oder der Gegner. Der Gegner war ein bisschen blöd. Also es ist irgendwie immer, ja.
Habe ich bei ihm tatsächlich so in der Ausprägung, muss ich mal drauf achten, noch gar nicht viel schlimmer wahrgenommen als bei anderen, weil ich finde, dass er häufig auch einfach seine eigene Mannschaft sagt, heute haben wir halt scheiße gespielt.
Ja.
Also bei ihm ist mir das noch nicht so aufgefallen wie bei anderen, dass er das so über das normale Maß hinaus macht.
Aber achte mal drauf, ich finde, er hat wahnsinnig oft diesen, ich sage jetzt mal Trick in Anführungszeichen drauf, dass er immer so sagt, ja, also ich, nicht seine Worte, aber im übertragenen Sinn, der Schiri war halt wieder große Grütze, der hat uns hier alles weggepfiffen, ohne den hätten wir sicherlich gewonnen. Aber also, am Ende sind wir selber schon, der Schiri hat es jetzt nicht, also weißt du, so dieses erst draufhauen, aber dann so voll zurückrudern, nein, aber der war ja nicht schuld.
Ja, muss ich mal drauf achten.
Das finde ich bei ihm sehr stark ausgeprägt. Das ist
noch nicht so aufgefallen. Außerdem als Freund der Familie muss ich ihn ja sowieso in Schutz nehmen.
Ich habe ja für alle, die es gesehen haben, wir haben ja jetzt auch ein neues Logo, ein schönes. Und da musste ich auch die ganzen alten Folgen, musste man dann einfach das Logo kurz auswechseln. Und dann, das fand ich auch einen sehr schönen Titel im Nachhinein. Gott und die Welt und Christian Streich. Das war
ja.
Und deine Eltern,
also sorry. Als Freund der Familie eben, klar.
Kannst du ja auch nicht.
Man kennt sich ja schon länger.
Ist es so, ja. Platz 3, Diego Simeone.
Boah. Ja, kann man auch drüber streiten. Also als Trainer kann man eigentlich nichts über ihn sagen. Aber so als Mensch und wie der so an der Seitenlinie mal ausrastet und so auch hart über der Grenze schon. Also ich meine, wenn da Florian Kohfeldt stört, da ist ja Simeone ist ja dann Kohfeldt mal 20. Also.
Es ist ja nicht meine Skala.
Finde ich zumindest. Also ja. Da finde ich Diego Simeone deutlich, deutlich schlimmer. Ist der so an der Seitenlinie veranstaltet.
Ja, ich glaube, bei ihm ist auch so eher der Kultfaktor, den man da irgendwie cool findet. Ich persönlich, ja, ich bin mir immer ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, also ich habe so das Gefühl, dass so sein, soll ich sagen, seine Aura so ein bisschen verpufft ist, so im Lauf der Jahre, ist so mein Gefühl. Also zumindest bei mir.
Mhm. Ja.
Also dieses ganze, oh, wir haben dicke Eier und wenn es sein muss, dann piekst mein Co-Trainer mal mit dem Finger irgendwo ins Auge rein oder so. Ja, keine Ahnung. Platz 2, Ewald Lienen. Überraschung.
Geil. Finde ich geil.
Finde ich geil.
Ich mag Ewald Lienen.
Ich bin bei ihm auch irgendwie. Also ich finde spannend, was ich lange nicht wusste, ist ja so seine ganze, ich sage jetzt mal wirklich seine politische Vita. Das war mir lange überhaupt nicht klar, dass er wirklich früher auch sehr links war und sich da auch bis heute auch in verschiedenen Geschichten politisch engagiert. Das war mir lange nicht so bewusst. Grundsätzlich ist er mir ein bisschen zu lehrerhaft. Aber das ist, ja, ich kann absolut mit ihm leben.
Was macht eigentlich Ewald Lienen, weißt du es?
Der ist der nicht bei St. Pauli irgendwo gewesen?
Ja, technischer Direktor ist der da.
Ja, genau.
Und natürlich Sky-Experte, klar.
Und natürlich Sky, passt auch wie die Faust aufs Auge.
Ja.
Dann Platz 1, Peter Neururer.
Gibt's nichts zu diskutieren, vollkommen zu Recht.
Müssen wir eigentlich auch direkt weitergehen, müssen wir so stehen lassen. Dann kommen wir zu den Anti-Top Ten, also seinen, die von unserem Hörer Corn Cola, die, ja, meist gehassten Trainer. Machen wir mal Stammtisch. Die meist gehassten Trainer. Da sind wir auf Platz 10 bei Markus Weinzierl. Für mich sehr überraschend, muss ich sagen, ehrlich jetzt. Für mich ist Markus Weinzierl einer, der eigentlich auf gar keiner von diesen Listen auftauchen sollte, weil er einfach so.
Doch. Also,
du verstehst jetzt, warum.
Ich verstehe warum, ja. Wir hatten doch eben schon das Stichwort Oberlehrer gefallen. Und das finde ich bei Weinzierl auch ganz stark.
Was?
Wenn der war ja auch mal eine Zeit lang, glaube ich, bei Sky oder so als Experte. Da fand ich das auch ganz stark, wenn der was erzählt hat. Und da fand ich es auch so schlimm, wer hat das immer so dargestellt dann, na gut, wenn ich die Mannschaft trainieren würde, dann wäre es ganz anders da aussehen, ne? Da wird alles hier viel besser laufen. Aber immer wenn er Trainer war, hat er ja auch nichts gerissen. Der auch überall untergegangen.
So nämlich, Markus.
Ja.
Echt, das hatte ich jetzt bei ihm gar nicht den Eindruck.
Doch, aber bin ich schon. Also ich kann das nachvollziehen.
Ich muss ehrlich sagen, zu seiner Sky-Aktivität kann ich tatsächlich auch nichts Konstruktives sagen. Habe ich gar nichts im Kopf oder im Auge, wie das da lief. Ja, spannend. Wie gesagt, für mich einer der klassischen Kandidaten, der auf keiner dieser Listen auftaucht, weil er einfach zu egal ist. Dann auf Platz 9 haben wir Hannes Wolf.
Nachvollziehbar.
Ja. Warum?
Das ist auch, also finde ich, einer der schlimmeren Ausprägungen der neuen modernen Trainer, finde ich.
Es ist, ich glaube, also, schon zu lang her, als er da beim VfB so aktiv war, oder?
Ne, der war ja danach nochmal beim HSV.
Ja gut, das verfolgt ja keiner.
Und ist ja jetzt irgendwo in Belgien Trainer,
ja, bei
Gent oder Genk oder sowas.
Oh, jetzt muss ich, Gent oder Genk?
Ja, eins von beiden.
Bei Gent, die Champions League spielen und gespielt haben.
Durcheinander.
Bei KAA Gent, meine ich.
Das kann sein.
Komm, ich schau nach, deine Gedanken.
Ja, schau nach. Und ich finde, bei dem, ja, auch diese ganzen Phrasen aneinandergereiht im Interview. Wir müssen hochpressen, anlaufen, schnell Ball gewinnen, umschalten. Und das ist erst da einer von vielen schlimmen Trainern, einer der schlimmsten, der das immer so macht, finde ich.
Okay, also Schande auf mein Haupt, das ist tatsächlich KRC Genk.
Okay.
Okay, ja, nö, habe ich bei Wolf nicht mehr so, bin mir nicht mehr so präsent. Platz 8, Robin Dutt.
Boah, das wäre ein Trainer, der mir egal ist. Aber ich glaube auch nur, weil der mittlerweile relativ lange schon nicht mehr trainiert, ne?
Ja.
Der hatte doch jetzt.
Wobei
schon
Bochum
länger nichts
doch,
mehr, oder?
Doch, der ist doch in Bochum.
Also stimmt, in Bochum. Also war Bochum. Der, ja,
aber richtig. Da, das stimmt, davor war er, glaube ich, relativ lang weg, wo man sich gedacht hat, oh, hä? Aber der war ja davor, glaube ich, auch schon mal in Bochum früher.
Ja, also der ist mir egal.
Da muss ich sagen, der war früher so, dass ich gesagt hätte, boah, ey, ist gut jetzt, ja. Und mittlerweile finde ich aber, ich glaube, der hatte dann ja mal eine Zeit lang echt, glaube ich, so trainermäßig gar keinen guten Ruf, weil er überall dann bei seinen 2, 3 Stationen, die er dann noch so war, relativ kurz war. Aber ich meine, dass der sich so in diesen Fußballerkreisen dann mit seinem DFB-Job, den er da hatte, glaube ich, wieder recht profiliert hat, meine ich.
Ja, das kann schon sein. Also wie früher teile ich deine Meinung, war der schon auch echt nervig, aber...
Mit diesem Rollkragen dadurch, dann auch, sorry, das ist einfach so oberflächlich, aber irgendwie, ja, hat es so zum Gesamtbild beigetragen.
Aber dadurch, dass... Also ich habe das in Bochum ja auch nicht jetzt mit gesteigertem Interesse verfolgt, was er da gemacht hat. Also immer mal halt, wenn sie gespielt haben, geguckt, aber nicht so verfolgt. Deswegen ist der mir mittlerweile egal.
Platz 7, Taifun Korkut. Vielleicht zur Erklärung, Konkola, starker Hannover 96-Sympathisant, vermutlich deshalb auch Peter Neuro auf 1 bei den Top-Trainern. Erklärt vielleicht auch bei Hass-Trainern Taifun Korkut.
Ja.
Vielleicht liegt es da einfach an der grundsätzlichen Erfolgslosigkeit.
Ja, weil sonst wäre der auch so eine Kategorie, hat auf keiner der Listen was zu suchen.
Ja, bei mir dann schon, auch wenn dann eher auf der Antipathie-Liste, weil das ist für mich so ein klassischer Dampfplauderer einfach, weil ich von ihm, also von Dutt halte ich als Trainer halt schon irgendwie was, aber von Korkut halte ich als Trainer nichts, und wenn ich von einem Trainer dann nichts halte und der dann auch mit so Phrasengedresche kommt, dann ist es bei mir irgendwie auch schwierig, deshalb ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Okay. Platz 6, Domenico Tedesco, der Deutsche heißt er. Tedesco heißt ja der Deutsche.
Danke. Danke, dass du auch den Bildungsauftrag hier wahrnimmst.
Und Chicharito heißt kleine Erbse. Ich wollte es nur einfach kurz.
Super, super. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ähnliche Begründung wie bei Hannes Wolf bei mir.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich ihn so, ich finde ihn eigentlich gar nicht so unsympathisch. Ich glaube, also ich finde ihn so als Mensch, finde ich ihn so sehr sympathisch, kommt er rüber. Aber ich kann es absolut verstehen, warum der, also ja, kann ich absolut verstehen. Auf Platz 5 haben wir Peter Stöger.
Das kann ich nicht verstehen.
Das kann ich auch nicht verstehen.
Ich finde den eigentlich, aber ich mag auch diese Wiener Art sowieso.
Vielleicht ist genau das vielleicht ist der Dialekt, der
das kann sein, also ich mag, stört. Ich mag so die Wiener Art und ich finde Peter Stöger eigentlich sympathisch.
Ich fand ihn eigentlich auch sympathisch. Ja. Irgendwie scheint ein korrekter Typ zu sein, fand ich.
Ja.
Platz 4, Thomas Tuchel.
Ja.
Da gibt's, glaube ich,
gibt's nichts zu diskutieren.
Irgendwie nachvollziehbar. Jetzt wird's langsam spannend. Platz 3, Thomas Schaaf.
Das hängt vielleicht auch mit 96 zusammen.
Das mag sein. Es kann fast keinen anderen Grund. Also, ich sag's mal anders. Ich glaube, Thomas Schaaf würde auf wenig Listen von Fußballfans auf den ersten drei Plätzen der Hasstrainer auftauchen.
Ja.
Deshalb, vielleicht ist es die.
Das war ja die Abstiegssaison von 96. Die erste von den beiden jetzt, glaube ich, wo Schaaf dann Trainer war.
Ja, also vielleicht ist es auch einfach die personifizierte Langweiligkeit. Kann ja auch sein. So, dann kommen wir zu Platz 2. Julian Nagelsmann.
Also ich kann das nachvollziehen und auch irgendwie nicht. Also ich würde ihn nicht so hoch auf der Liste. Ich würde ihn vermutlich überhaupt nicht auf der Liste haben. Aber ich kann das schon verstehen, wenn man ihn nicht mag.
Ja, also das kann ich vollkommen verstehen. Noch viel, viel mehr als bei Tedesco. Ich kann absolut nachvollziehen. Ich kann ihn gut leiden. Also ich finde ihn in Ordnung. Aber ich kann es absolut verstehen, wenn der weit vorne landet auf solchen Listen. Absolut.
Ja, ich auch. Und jetzt unabhängig davon, wo er trainiert.
Ja, voll.
Halt auch als Mensch.
Ja.
Kann ich das schon nachvollziehen, ja.
Ich finde den sogar eher sehr sympathisch, weil der jetzt ja auch in der Vergangenheit immer öfter, als er mal so, ich sag's mal, bei Interviews, wo es jetzt nicht nur um Taktik und reiner Sport ging, der das mir das auch immer so glaubhaft erzählt hat, ja, er macht halt, also weißt du, auch so angesprochen auch darauf, dass er ja so immer so neue Gadgets hat oder so mit den Klamotten. Und dann sagt er, ja, mein Gott, ich bin halt Anfang 30, ich ziehe mich halt auch gern geil an. Und das muss ja auch nicht jedem gefallen, aber ich bin halt, also, weißt du, so, und finde ich voll in Ordnung. Ja. Oder dass er auch gesagt hat, ja, also Stand jetzt will er das eigentlich nie machen, bis er über 50 ist. Da hat er dann eigentlich hoffentlich so viel verdient, dass er das nie mehr machen muss. Und dann kann er einfach das machen, was er am liebsten macht, nämlich irgendwie Mountainbike, irgendwie in den Bergen rumheizen und so. Also der macht wohl auch so voll viel Ausgleichssport und so. Also so ein Outdoor-Typ finde ich eigentlich mega sympathisch.
Was ich auch cool fand von ihm ist, als er noch in Hoffenheim Trainer war, hatte der ja auch schon diverse Anfragen. Und hat immer gesagt, ja, nee, ich gehe dann, wenn mein Vertrag ausläuft oder rausgeschmissen werde. Aber ich lasse mich nicht im laufenden Vertrag hier wegholen. Und auch Madrid hat ja wohl auch bei ihm angefragt und wollte ihn haben. Und er dann auch so gesagt hat, ja, nee, das passt jetzt noch nicht. Kann ich mir irgendwann vorstellen, aber jetzt noch nicht und so. Also der scheint auch gerade in dem Geschäft einer noch so, der geerdet ist und klug genug, sich das so Stück für Stück aufzubauen.
Ja.
Finde ich auch super.
Also wie gesagt, persönlich überhaupt nicht nachvollziehbar, aber grundsätzlich, ja. Glaube ich, dass viele Dinge an ihm sehr arrogant rüberkommen.
Ja.
Dann zum ehrenvollen Platz 1, der Hasstrainer von Korn Cola. Vielen, vielen Dank im Voraus. Florian Kohfeldt ist es geworden. Herzlichen Glückwunsch. was meinst du dazu?
Nicht nachvollziehbar.
Absolut nachvollziehbar. 100%? Ja. 100%. Lieber Concola, vielen Dank für die Liste. Sehr interessant.
Vielen Dank.
Wenn jemand das auch mal machen möchte, vielleicht machen wir dann Top 3, Flop 3. Gerne an uns einfach schicken. Können wir gerne nochmal diskutieren. Vielleicht kriegen wir dann auch mal so ein größeres Meinungsbild. Was wäre denn dein Top- und Flop-Trainer?
Boah. Mein Top-Trainer wäre tatsächlich Kloppo.
Ja. Ansonsten nimmst halt eine von den 10, die in der jeweiligen Kategorie sind.
Und mein Flop-Trainer. Ja. Ist jetzt sportlich begründet. Und auch, weil ich ihn als Typ nicht mag, wäre wahrscheinlich tatsächlich Pep.
Ja, kann ich auch absolut verstehen. Also bei mir tatsächlich Top-Trainer wüsste ich jetzt gar nicht so sehr. Also ich muss tatsächlich sagen, das ist jetzt natürlich auch mit den jüngsten Ereignissen und so, aber ich glaube, Hansi Flick ist da schon stark in so einer Verlosung mit drin. Ob jetzt Top-Trainer, weiß ich nicht, aber ich glaube, der würde auf jeden Fall bei mir da vorne auftauchen. Das ist einfach, das ist der absolute Wahnsinn. So, ich glaube, dass das auch einer ist, der bei anderen Vereinen oder Fans anderer Vereine, also ich wüsste nicht, wie der anecken soll. Und bei den Hass-Trainern, ja, also Kohfeldt natürlich ganz gut aufgehoben da vorne drin. Davon weg natürlich meine All-Time-Nemesis Jürgen Klopp wäre da wahrscheinlich immer noch auf 1 aus nostalgischen Gründen, wobei sich das auch schon ein bisschen abgeschwächt hat.
Gut, und bei Top-Trainern war ja klar, dass außer Konkurrenz Pele Wollitz immer
das ist klar. Ja.
Schwebt. Das, ja, ist, das ist klar. Klar.
Gibt es eigentlich was Neues? Pele Watch?
Ich habe extra nochmal geschaut vorhin. Vor der Sendung.
Es ist unangenehm ruhig geworden. Ruhig. Was ist denn los?
Ja. Ich glaube, er bereitet was ganz Großes vor.
Ich denke auch. Aber ich habe ja geschrieben, als bei Cottbus der Trainer entlassen wurde, nach dem zweiten oder dritten Spieltag, da haben die einen neuen, weißt du das?
Nee, ich glaube interimsmäßig wahrscheinlich, aber einen neuen habe ich noch nicht gelesen.
Also es geht im Prinzip dann nur ums Gehalt.
Ja, weil das verfolge ich natürlich jetzt mit gesteigerter Aufmerksamkeit, die Trainersuche in Cottbus. Weil eigentlich gibt es ja nur einen, der das jetzt machen kann. Klar.
Ja, absolut. Absolut. Und ja, sie müssten sich, glaube ich, selber einen Gefallen tun und ihn einfach zurückholen. Aber das ist natürlich auch wahrscheinlich, ja, wie soll ich sagen, die persönliche Geschichte der beiden Protagonisten spielt da wahrscheinlich auch eine Rolle.
Ja, aber es ist ja dann auch eine Herzensangelegenheit. Wenn die Region ihn ruft, wird er kommen.
Wenn die Lausitzer Rundschau ihn da reinschreibt.
Eben. Denn dann kommt er. Und dann, Geld spielt da für ihn auch keine Rolle.
Nein.
Ist dann eine Herzensangelegenheit.
Das ist so. Das ist definitiv so. Ja. So. Dann sind wir schon mal gut durchgekommen. Ich habe noch ein bisschen eine kleine Geschichte vorbereitet. Hast du auch noch was dabei?
Ja, ich hätte noch ein paar Sachen. Was macht eigentlich für dich?
Dann lass es mal noch nach hinten schieben, weil da habe ich auch noch 2, 3, aber ich würde das dann gesammelt machen, glaube ich.
Können wir machen. Und ich habe dann noch für dich so ein paar Fragen und so ein paar mal wieder Fußballfakten. Ich war mal wieder unterwegs, so ein paar so skurrile Geschichten, die man nicht so auf dem Schirm hat.
Ich war mal wieder unterwegs. Ja, dann her damit.
Weißt du denn, wie Bayer Leverkusen in Spanien und in England genannt wird?
Nein, aber gibt's, also kannst du mir als Tipp sagen, warum die anders genannt werden?
Ja. Also so spitznamentechnisch halt, ne?
Ah.
Die sind dann ja auch Bayer Leverkusen, aber die haben einen bestimmten Spitznamen, der da wohl so geläufig ist, dass wenn du jetzt, was weiß ich, durch Madrid läufst und irgendwen, der aussieht wie ein Fußballfan, einfach das fallen lässt, dann weiß der, wer gemeint ist.
The Pills?
Nee, in Spanien tatsächlich Las Aspirinas. Also das Aspirin oder so, ne? Das
ist geil.
Und in England Neverkusen.
Ah, weil sie nichts gewinnen.
Ja.
Nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Ist ja großartig. Las Aspirinas ist ja großartig.
Finde ich richtig gut. Ja. Werde ich auch, wenn ich das nächste Mal in Spanien bin, mal fallen lassen.
Rojo, por favor. Las Aspirinas. Ah, ja, Leverkusen. So, genau so. Ja.
Leverkusen, ja. Finde ich sensationell. Finde ich echt einen geilen Spitznamen.
Großartig.
Also, ja. Weißt du denn, warum Indien 1950 trotz erfolgreicher Quali nicht an der WM-Endrunde teilgenommen hat?
Wegen Mahatma Gandhi? Mhm. Ich weiß es. Warte. Weil die sich geweigert haben, mit Schuhen zu spielen.
Richtig. Ihnen wurde untersagt, dass sie barfuß spielen dürfen.
Ja. Das habe ich tatsächlich schon mal gelesen, ja.
Finde ich auch geil.
Ja, absolut.
So, er reist so eine WM.
Barfuß oder nix.
Ja, eben. Oder nicht. Gut, jetzt du als Bayern-Fan wirst mir die nächsten zwei Fragen sicherlich beantworten können. Es wird ja immer von dem vielgerühmten Festgeldkonto gesprochen bei euch. Welchen Materialwert hat denn die Bundesliga-Meisterschale? Wie viel steht denn da bei euch im Museum rum als Absicherung des Festgeldkontos?
Du meinst mal 30.
Ja, du kannst ja sagen, so den Materialwert von einer. Dann kann man ja im Kopf so rechnen.
Von einer Schale, was Materialwert? Also das ganze Silberzeug und so.
Ja.
Ich denke, das sind 35.000 Euro.
Ja, nicht schlecht. Bisschen weniger. 25.000 Euro kostet wow. Das Stück.
Krass.
Ja.
Und jetzt mal 30. Viel Spaß beim Rechnen. Ja.
und wie hoch ist denn das Fassungsvermögen des DFB-Pokal?
Oh, das ist wichtig. Fassungsvermögen werden 12 Liter sein.
Wie viel Paulaner geht rein?
Mit oder ohne Schaum?
nee, sind 8 Liter.
8 Liter?
8 Liter. Der DFB-Pokal. Das ist okay. Ja wichtig zu wissen dann auch, wenn du ihn mal gewinnst.
Ja gut, aber das 8 Liter heißt für eine normale Fußball-Profimannschaft einfach das Dreifache, das zu trinken, was sie trinken können.
Ja, und für eine Kreisliga-Mannschaft das, was ein Spieler trinkt.
So.
Ein Getränk dann. Was ist denn der meistverbreitete Clubname der Welt?
Der meistverbreitete, also sowas wie Borussia oder was?
Ja, genau. Ja, sowas wie Borussia.
Zählt auch FC zum Beispiel?
Nee. Oder ja, vielleicht schon.
Sag an.
Dynamo.
Gut, da sind wir natürlich in Deutschland und im Ostblock generell.
Ja.
Und das reicht für weltweit.
Ja.
Und dann gibt es ja noch Houston Dynamo. Gibt's auch noch. Zählt auch noch mit rein. Es steht da dran, wie häufig?
Nee, leider nicht. Hab's auch nicht rausgefunden, wie viel. Was ist denn auf den Färöer-Inseln beim Ausführen eines Elfmeters eine Besonderheit? Welche besondere Regel wird da angewendet?
Ich glaube, irgend sowas, dass man den Ball fixieren darf oder dass jemand den fixieren darf wegen des Winds.
Genau, ein Mitspieler darf den Ball festhalten.
Ja.
Bei der Ausführung.
Wie gut ich bin.
Ist richtig gut. Wie beim Football dann, wenn
viel
Goal gekickt wird. Muss halt rechtzeitig loslassen dann, ne?
Sonst aber das sind nur die Regeln der Fahringer. Heißt ja die Fahringer. Das ist auch so ein Waldemar Hartmann-Spruch. Die Fahringer.
Ja, die Fahringer.
Ja. Da müssten wir auch, Gott.
Die aufopferungsvoll Kämpfenden.
Ja, Fahringer. Und vor allem, das wird dann so Marcel Reif de Michelis-mäßig auch wirklich so ganz akkurat und aktiv ständig gesagt, dass es auch jedem auffällt, dass man ja weiß, dass es die Fahringer heißen. Oder vielleicht kann jemand, wenn sich eine Hörerin oder ein Hörer berufen fühlt, gern auch mal eine Liste machen mit solchen Ländern oder mit solchen Länderbezeichnungen der Einwohner. Zum Beispiel für mich auch dabei die Ivora.
Die Ivora, ja, auch schön.
Ja, also es ist aber nur die heimischen Regeln. Wenn jetzt Deutschland dort ein Länderspiel macht, dann darf Deutschland jetzt nicht den Ball festhalten.
Nee, das sind die für die quasi Ligaspiele und sowas vor Ort. Was ist denn der Rekord, also in Zeit bemessen, für Fußball-Jonglieren?
In Zeit bemessen sind 17 Stunden.
24 Stunden und 30 Minuten.
Hm.
Ohne, dass der Ball den Boden berührt hat, ohne Pause. Aufgestellt 1995 von Nikolai Kutsenko.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße. So, und ein letztes noch. Was war denn das längste Fußballspiel der Geschichte? Und wie lautete der Endstand?
Also am Stück oder mit Unterbrechung?
Am Stück.
Boah, keine Ahnung.
35 Stunden?
Am Stück, mit Dunkel und alles.
Ja. Es war eine Benefizpartie zwischen den Cotswold All-Stars und dem Cambrai FC in England. Und das Endergebnis lautete 333 zu 293.
Hm. Also gar nicht mal eng.
Da hast du für dein Geld was geboten bekommen.
Und ab wann weißt du als unterlegene Mannschaft, die 34 Tore, die holen wir jetzt nicht mehr. Also wo ist so die Differenz, wo du sagst, nee, das packen wir jetzt in den letzten 7 Stunden nicht mehr.
Nee, da war dann irgendwann waren die aufopferungsvoll kämpfenden
Cambrinen.
Da war der Wille dann gebrochen.
Ja klar, das natürlich, denkst du auch nicht mehr, dass du da noch was reißt. Wenn kurz vor Ende des Spiels, also so 3 Stunden vor Abpfiff, kann man da natürlich auch nicht mehr so viel machen.
Nee.
Also Las Aspirinas sind auf jeden Fall der absolute Knaller.
Ja, fand ich auch richtig gut.
Nächste Woche fängt DFB-Pokal an. Beziehungsweise, wenn ihr das hört, diese Woche. Richtig?
Ja.
Da habe ich nämlich auch noch was Schönes mitgebracht. Und zwar bin ich da neulich mal drüber gestolpert. Weißt du, wie oft es den Fall gab, dass die Amateure oder die Zweitvertretung eines Profiklubs gegen die eigenen Profis gespielt hat?
Boah. Nee.
Das gab es tatsächlich bisher 3-mal. Wird es aber jetzt bis auf Weiteres auch nicht mehr geben, weil es schon seit 2008 nicht mehr möglich ist. Per Teilnahmebedingungen des DFB-Pokals dürfen die Amateure der einzelnen Profi, also aus jedem Verein darf eine Mannschaft teilnehmen, und das bedeutet eben, dass zum Beispiel die Bayern-Amateure oder Dortmund 2, wie auch immer, dass die eben nicht mehr mitmachen dürfen, schon seit 2008 nicht mehr. Deshalb wird es jetzt auch erstmal nicht mehr dazu kommen. Und diese 3-mal waren, also das erste Mal, dass es das gab, war tatsächlich Bayern München, die gegen die eigenen Amateure zu dem Zeitpunkt in der 6. Liga gespielt haben. Das war in der Saison 76-77 im Achtelfinale. Und die Profis haben mit 5-3 gewonnen, waren aber tatsächlich zwischenzeitlich 1-0 in Rückstand.
Auch, finde ich, auch relativ eng.
Und dann hat Gerd Müller gedacht, komm, mal 3 Buden. Und dann stand es zwischenzeitlich 3-1 und am Ende dann eben durch unter anderem 4 Tore von Gerd Müller dann 5-3.
Und finde ich aber trotzdem noch eng.
Das
also gerade gegen 6. Liga, und das waren ja die.
Das waren die Bayern,
ja. Noch so die, so mit Beckenbauer, Meier, Müller hast du ja schon gesagt und so, ne? Also,
ja. Also 76, 77, das war ja also die 3 Champions League-Titel. Oh, jetzt, ich meine 74, 75, 76.
Ja.
Also das war schon die Zeit, wo es da hoch herging, von daher sehr, sehr knapp. Das zweite Mal war es der erste FC Kaiserslautern gegen ihre eigene zweite Mannschaft, zu dem Zeitpunkt in der 4. Liga, Saison 97, 98. Und da war es dann relativ klar, da gab es ein 5-0. 97, 98, auch da die Hochphase damals vom FCK mit Ratinho. Und genau, da war es dann relativ deutlich. Ein 5-0. Und das bisher letzte Mal war es in der Saison 2000, 2001 der VfB Stuttgart. Damals die Zweitvertretung in der 4. Liga. Und da war es auch relativ deutlich. Gab es ein souveränes 3-0. Das waren die bisher einzigen 3 Male.
Und heißt auch ist auch besser, dass man das jetzt nicht mehr macht, weil sonst, wenn mal die zweite Mannschaft weiterkommen würde, hätte man so das klassische Kreisliga-Problem dann, dass die erste Mannschaft, dass von der ersten Mannschaft in Spieler ausgeliehen werden, sicherlich, ne?
Ja.
Und dann, die haben nur gewonnen, weil die wieder welche von der ersten dabei hatten.
Also richtig. Ja, vielleicht kleiner Exkurs. Bei uns hat ja, also bei mir privat, hat ja die Saison auch wieder angefangen. Und am ersten Spieltag, also es ist ja so, es gibt ja diese sogenannte Stammspielerregelung bei den Amateuren. Das heißt, dass eben sowas verhindert werden soll. Du musst irgendwie, sobald du eine gewisse Anzahl von Spielen in der jeweiligen ersten Mannschaft oder in der höherklassigen Mannschaft gemacht hast, darfst du nicht mehr einfach nach unten wechseln. Damit soll eben verhindert werden, dass dann auf einmal so eine Kreisliga-C-Mannschaft irgendwie, ja,
drei, von der Landesliga-Truppe abgeschossen
wird. Ja, genau. Und da gab es dann aber die einzige Ausklammerung des Ganzen ist, glaube ich, in den ersten, bin ich mir nicht ganz sicher, erste drei oder erste fünf Spieltage sogar. Wenn man am Anfang der Saison, gibt es diese Regelung noch nicht. Und das hat bei uns so in der Ecke auch zu teilweise, ja, kuriosen Ergebnissen geführt. Da ist eine Mannschaft, die letztes Jahr, also ist vor zwei Jahren aufgestiegen, letztes Jahr wieder in unsere Liga abgestiegen, also ist jetzt Absteiger gewesen und hat gegen so eine Mannschaft, die bei uns immer so Vorletzter, Drittletzter wird, einfach mal am ersten Spieltag 13-0 verloren. Und da gibt es ja bei Fußball.de immer so diese, also manchmal so Live-Ticker, die irgendwelche Leute von den Vereinen selber dann schreiben. Sind ja oft auch spaßig und so. Und da stand dann auch drin, ja, sind heute irgendwie von unserer zweiten Mannschaft, also es war die dritte Mannschaft sogar, die da dann 13-0 gewonnen hat. Von unserer zweiten sind heute einige dabei, die spielen ja zwei Ligen höher. Das merkt man jetzt auch in dem Spiel. Und da haben die dann einfach kurz 13-0 nach Hause abgeschossen. Ja.
Hat sicherlich Spaß gemacht.
Ich denke auch. Ich denke auch, dass es wirklich ein ganz großer Spaß war. Ja, hast du noch was?
Nur noch was macht eigentlich.
Dann kommen wir doch jetzt mal dazu. Was macht eigentlich? Unsere Personalien. Was gibt's Neues?
Ich habe mich mal wieder mit Fußballern beschäftigt, die jetzt in der Kreisliga oder so aktiv sind. Ehemalige Profis. Hatten wir ja schon den einen oder anderen. Grüße an Mo Idrisou an der Stelle.
Oh, was macht, ist er immer noch da irgendwo? Nee, hat er, ich glaube, der ist gar nirgends mehr jetzt.
Nee, ich glaube, er spielt im Moment gar nicht.
Ja.
Was macht eigentlich Sebastian Tiralla?
Was? Ich hab den noch nie gehört.
Echt nicht?
Sebastian Tiralla.
Ja. Das war mal.
Ich kenne Raimund Kaller.
Nee, das war mal ein hochgelobter Jugendspieler von uns, der es dann überraschenderweise nicht geschafft hat.
So Salvatore Gambino-mäßig.
Ja. Und hat dann noch so ein bisschen rumgetingelt bei Greuther Fürth und sowas und irgendwann bei Rot-Weiß Erfurt.
Nee, sagt mir jetzt nichts.
Ja. Jetzt spielt er auf jeden Fall in der Kreisliga A bei seinem Heimatclub Bad Sassendorf.
Hm.
Und letzte Saison immerhin Dritter geworden und hat nur 7 Tore gemacht.
Und ist auch erst 28, oder wie alt ist er?
Nee, der müsste mein Jahrgang, glaube ich, sein. Also wird 33.
Hm. Ja. Kannst du noch machen. Also große, große Karriere eigentlich in der Kreisliga noch vor sich.
Ja, absolut. Absolut. Gut, was macht eigentlich Momo Jabang?
Den kenne ich. Aber keine Ahnung, was er macht.
Spielt bei Türkgücü Gütersloh in der Bezirksliga. Aber hat seinen Torriecher verloren. Letzte Saison nur 3 Tore gemacht. Und Türkgücü auch nur 14. geworden.
Hm. Ich dachte erst, du sagst Türkgücü München, weil die ja jetzt.
Ja.
Aber das hätte man, glaube ich, mitbekommen, wenn die Momo Jabang.
Ja. Ist jetzt auch Ende 30 schon.
Ja.
Hatte vielleicht seine Schnelligkeit etwas eingebüßt. Könnte sein.
Könnte sein.
Was macht eigentlich Marc-André Kruska?
Ja, ich wusste es. Ich hatte ihn doch auch mal dabei. Der ist in Berlin bei, Ist er in Berlin?
Ja. Beziehungsweise nein, nicht mehr.
Ah.
Nicht mehr.
Dann weiß ich es nicht.
Er ist zurück in seine Heimat gegangen, nach Castrop-Rauxel, tatsächlich seine Heimat, und spielt jetzt beim FC Frohlinde in der Landesliga.
Ah, der hat irgendwie noch irgendwas wie Reinickendorfer Füchse oder irgendwie sowas, oder war das nicht sogar doch irgend sowas in die Ecke? Okay, aber dann ist er jetzt wieder in der Heimat.
Ist wieder in der Heimat, kickt da. Der war davor in Düdelingen.
Ah, klar. Bei Dino Topmöller. Mhm. Düdelange. Ja.
Ah. Gut, und einen habe ich noch. Was macht eigentlich Christian Eichler?
Oh. Von dem habe ich neulich auch was gelesen. Sag.
Er ist Spielertrainer beim SV Unterreichenbach in der Kreisliga und letzte Saison souverän zum Aufstieg geführt.
Oh. Ja. Ist es in Franken irgendwo?
Ja, das ist bei ihm da unten, wo er herkommt.
Schon, gell? Irgendwas in die Ecke war. Ja, dann habe ich einen, den du wahrscheinlich auch mitbekommen hast. Was macht eigentlich jetzt Heiko Westermann?
Boah, habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Kann ich dir nicht sagen.
Was? Gut, eigentlich stimmt, du hättest dich bestimmt gemeldet. Wechselt zurück zu seinem und zu deinem Herzensverein, im FC Schalke 04.
Oh, in die zweite Mannschaft, oder was?
In die Traditionself.
Ja gut, da kann er natürlich mit Christian Mikolajczak und Martin Max dann natürlich zusammen zaubern.
Ja, ja. Unter Trainer Olaf Thon.
Ja.
Ja, klar. Heiko ist zurück. Und jetzt ist natürlich die Frage, wollen wir dann unseren Trip, sofern er überhaupt wieder zustande kommt nächstes Jahr im Januar, wollen wir nicht doch wieder zurück? Also scheiß auf London.
Unbedingt.
HW4 in der Halle.
Ich will Heiko Westermann in der Halle sehen, wie er unkontrolliert jemanden über die Bande tritt.
Weil das hat ja nichts mit Halle zu tun. Außer, dass es eine Bande dann gibt, aber ansonsten ist es ja eigentlich ähnlich. Und dann habe ich noch zwei Personalien, und zwar habe ich mich mal wieder in der Schweiz umgehört. Chiriakos Forza.
Habe ich mitgekriegt. Habe ich gestern durch Zufall ein Interview gelesen mit.
Ja, neuer Trainer beim FC Basel.
Ja.
Und wer ist denn der neue Trainer bei meinem und ich glaube auch deinem Herzensverein in der Schweiz, bei unserem Lieblingspräsident Christian Constantin beim FC Sion?
Oh, habe ich nicht mitbekommen.
Fabio Grosso.
Oh, da hat aber
Fabio Grosso.
Hat aber was springen lassen, ja. Und nee. Ich glaube auch einer, der sich nichts gefallen lässt. Also das wird wahrscheinlich auch relativ schnell wieder knallen dann.
Jonas, das ist eine böse Unterstellung, mitspringen lassen, weil Fabio Grosso hat gesagt, wir haben nie über Geld gesprochen. Es wurde nie über Geld gesprochen, sondern er macht das aus Überzeugung und es war nicht das Geld.
Nee. Aber da wird es relativ schnell knallen, glaube ich.
Das glaube ich auch.
Ich glaube, der Grosso lässt sich nichts gefallen.
Und was ich auch noch vorhin tatsächlich sehr spontan gelesen habe, ist, was Eike Immel jetzt macht.
Boah, nachdem er Geld braucht und im Dschungelcamp.
Ja.
Was macht der jetzt? Wenn du so anfängst, macht er jetzt irgendwas Seriöseres. Als Trash-TV, keine Ahnung.
Der ist jetzt tatsächlich beim FC Stadt Allendorf, kennst du die?
Ja, die kommen ja aus Hessen.
Ja, die spielen, was spielen die? Ich glaube, Regionalliga die sogar oder Oberliga? Die
Regionalliga spielen, meine ich. Eintracht Stadt Allendorf.
Eintracht, ja. Jedenfalls ist er dort für die Torwart. Also für alle Torhüter der Herrenmannschaften zuständig und Trainer der zweiten Mannschaft. Die spielen irgendwo in der Kreisliga.
Okay. Eintracht Stadt Allendorf ist sowas, was viele hessische Vereine jetzt machen. Also hat ja Fulda zum Beispiel auch gemacht.
Ja.
Das ist auch so ein Zusammenschluss aus mehreren Vereinen, die das so gebündelt haben, um halt möglichst hoch zu spielen.
Ja, so wie Hessen Dreieich.
Wie Hessen Dreieich, wie Gießen das jetzt gemacht, FC Gießen. Fulda, Barockstadt Fulda. Bei mir um die Ecke Festspielstadt Rothenburg. Die geben sich auch alle immer so geile Namen dann.
Ja, diese braunen Autobahnschilder sind das, oder?
Ja, damit die halt nicht einen Verein bevorzugen und so unter einem Verein ist dann Verein, geben die sich immer so geile Namen dann. In Hessen ist das gerade groß in Mode.
Ja, aber also mir ist ja während meines Urlaubs, weil im Auto unterwegs ist, mir auch wieder aufgefallen mit diesen braunen Autobahnschildern, die so irgendwie alles komplett entwerten, weil es einfach, am Anfang war das auch so, oh, ah, da hat jemand so ein braunes Schild, ja, sicher was Besonderes da, also da gibt es ja sicher was Besonderes, was auf der Tafel steht, das gibt es ja nicht überall. Mittlerweile hat aber jede Stadt hat irgend so ein Schild, was das Ganze komplett entwertet, so ein bisschen wie bei so wenn früher Netflix Eigenproduktion hatte, dann wusste man so, oh, das ist aber sicher was Gutes. Und dann haben wir immer angefangen, einfach jeden Tag 400 Eigenproduktionen zu veröffentlichen. Und jetzt weißt du aber auch nicht mehr, ob das wirklich noch so doll alles ist.
Ja, und vor allem, wenn es dann so ist, weil einfach dann auch eine Stadt nix hat. Und dann so, ah, wir wollen aber so ein Schild oder am Bahnhöfen, auch ganz schlimm.
Ja, ja, ja.
Am Bahnhöfen, da ist dann immer eine Universitätsstadt, wenn sie eine Uni haben. Oder es ist sowas wie Lutherstadt oder Goethestadt, weil der da einmal mit der Kutsche durchgefahren ist oder so.
Ja, genau. Oder Wiege der Murmelbahn oder sowas.
Ja, irgendwie sowas, ja. Auch ganz schlimm.
Ja, also das, ja, bin ich kein großer Freund davon, muss ich sagen. Ja, also in dem Fall wären wir, glaube ich, auch am Ende. Wir haben ja gesagt, heute machen wir mal einen lockeren Aufgalopp.
Ja, der Laktattest quasi.
Der Laktattest. Und ja, da sind wir jetzt dann schon am Ende und blicken voraus auf die nächste Folge. Es wird auch, glaube ich, bald wieder eine Zeitlupe geben.
Ja.
Haben sie ihn schleifen lassen jetzt auch.
Mhm.
Ja, ansonsten bis dahin. Alles Liebe, alles Gute. Viele Grüße. Mach's gut.
Ciao.
Tschüss.